Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Alt und Spiele. Ich habe gerade die aktuelle Zahl vergessen, Jochen. Sind wir jetzt bei 12, ne?
Ich meine ja, ich habe sie auch gerade vergessen.
Das Dutzend ist voll.
Wir fragen am besten jemanden, der immer alles weiß. Andreas?
Es ist der 11:45.
Ja, sehr schön, sehr schön.
Wenn man nichts weiß, sei witzig.
Ja, schön, dass ihr alle wieder da seid und uns zuhört und uns lauscht, unseren Ergüssen. Und wir haben uns für heute auch wieder so ein Thema vorgenommen. Wir wollen ein bisschen über die Vergangenheit sprechen.
Oh ja.
Über Retro, aber halt auch nicht nur. Aber Retro ist natürlich auch immer ein Thema für uns Gamer und ja auch immer wieder ein aktuelles Thema. Ein Thema, das eigentlich nie alt wird, obwohl es alt ist.
Ja, genau. Und alt ist ja das Stichwort, ne? Ich meine, nun heißt der Podcast so und wir haben es, glaube ich, noch nie geschafft, habt ihr auch mal festgehalten, bei in 12 Podcasts auch wirklich Altbier zu trinken bei der Aufzeichnung.
Doch, haben wir schon.
Wir trinken gerade jetzt Tee und Kaffee und so. Also,
ich trinke Kaffee.
Also ich jedenfalls nicht. Also ich habe zum Alten.
Ich trinke auch Kaffee.
Und deswegen nehmen wir alt jetzt mal wortwörtlich und es geht um alte Spiele.
Ja. Richtig, genau, um alte Spiele. Denn der Retro, ich will nicht sagen Wahn, aber die Retro-Welle ist ja nach wie vor ungebrochen tatsächlich.
Ja, absolut. Und es gibt ja ganz interessante Auswüchse, finde ich. Der liebe Richard Löwenstein, wenn ich schon mal mit einem Beispiel vorpreschen darf, ein ganz bekannter Spieleredakteur seit, ich weiß nicht, über 20 Jahren. Amiga Joker hat er wiederbelebt. Für t-online.de hat er viel geschrieben. Der hat ein Videospiel, das er jetzt veröffentlicht, entwickelt. Mhm. Und ratet mal, für welche Konsole, nämlich für den Amiga. Und das lässt mich doch irgendwie so ein bisschen aufhorchen. Ja, also eine Konsole, die vor weit über 20 Jahren eingestampft wurde. Konsole ist nicht ganz richtig, ist eher ein Computer, ne? Aber
eher ein Computer.
Wahnsinn, was habt ihr dabei gedacht, als ihr das gehört habt? Da gibt es also Leute, die entwickeln für Game Boy, für Amiga.
Ja, ich finde das total spannend. Also es gibt ja auch diverse Fachzeitschriften, wo ich schon überrascht war, dass diese Zeitschriften dann neu auf den Markt kamen mit diesen alten Themen und funktionieren. Also die gibt es jetzt auch schon seit einigen Ausgaben. Und da gibt es dann auch immer wieder Leute, die Spiele vorstellen, die neu für Atari 2600 programmiert wurden, was übrigens meine Einstiegskonsole war tatsächlich seinerzeit. Ich finde das total toll, dass diese alten Sachen halt nicht aussterben und dass man halt da versucht, aus diesen alten Kisten ja noch rauszuholen, weil ich kann jetzt nicht einschätzen, ob die damals komplett ausgereizt wurden technisch, aber ich denke mal, mit dem heutigen Blick zurück kannst du wahrscheinlich aus den Kisten wirklich dann auch noch das letzte Kilobyte an Arbeitskraft rausholen, die noch drinsteckt, die vielleicht damals gar nicht genutzt wurde komplett.
Es ist ja so, dass man sich auch immer fragt, was fasziniert die Leute eigentlich noch am Zocken alter Spiele? Ich meine, jetzt Sony hat eine alte Konsole rausgebracht, also eine neue alte Konsole rausgebracht, Nintendo, und das Thema, also und der C64 ist auch wieder da, das Thema alte Spiele fasziniert ja tatsächlich. Und ich glaube, es ist so, dass alte Spiele irgendwie noch einen ganz besonderen Flair haben. Also sind nicht diese Blockbuster-Dinger, die gigantomanischen, riesigen Dinger, sondern es sind einfach auch der schnelle, einfache Spielspaß. Ja, ich zum Beispiel habe oder suche immer noch verzweifelt nach einer guten C64-Umsetzung von Boulder Dash, wenn ich mal am Rechner sitze, weil ich dieses Spiel so liebe und einfach gerne das jetzt schnell spielen möchte. Ja. Und eine Viertelstunde und dann wieder aufhören möchte. Und da sind so Retro-Games echt richtig gut drin oft. Bei anderen Spielen, ja, muss man tatsächlich sagen, diesen Charme, den man damals hatte, der wird auch ganz schnell verwelkt, wenn man sieht, wie manchmal die Grafik dann tatsächlich war und wo man dann überlegt, so, was, das habe ich gespielt? Das ist ja grausam. Also nicht bei allen, aber bei manchen Spielen. Ist das so?
Ja, und vor allen Dingen, es ist halt oft natürlich dieser Blick zurück. Ne? Es ist halt so, du warst noch jung, das Leben war einfach, du brauchst dir keinen Kopf machen. Und das ist schon, glaube ich, so ein bisschen auch manchmal vielleicht ein verklärter Blick in die Vergangenheit. Und grafisch ist tatsächlich manchmal so ein bisschen Also ich hatte den Effekt neulich, ich habe vor einiger Zeit mal den Atari 2600 tatsächlich reaktiviert, der stand bei meinen Eltern noch auf dem Dachboden, hab den dann mit ein bisschen Fummelei an meinen Flachbildfernseher angeschlossen, über den Antennenanschluss, wie man das damals ja noch machte. Und spielte da ein Spiel, meine Tochter kam rein und sagte, was spielst du da? Ich so, ja, hier, das und das. Und sie sagte, was soll das denn sein? und hat das gar nicht erkannt und stellte fest, ach, wenn ich auf die Packung gucke oder diese gemalte Grafik von dem Spiel sehe, von dem 2600, ach, das soll ein Teddybär sein, mit dem du durch ein Schloss rennst. Für sie war das überhaupt nicht ersichtlich, ja, was für mich logisch war, weil ich es aber auch so kenne tatsächlich. Ne? Das fand ich schon sehr faszinierend und da habe ich aber auch festgestellt, ich habe das mit meiner Tochter auch probiert, so ein bisschen alte Sachen zu spielen, auch den alten NES oder den alten SNES, der ja dann als Minikonsole rauskam. Sie fand das okay, aber dieses Retro-Ding, das ist, glaube ich, echt was für Leute, die das damals auch im Original miterlebt haben. Ich glaube nicht, dass neue Leute, also dass Leute, die das nicht erlebt haben, darauf abgehen. Ist jetzt mein ganz subjektiver, ganz minimalistischer, privater Einblick von zu Hause. Habt ihr da andere Erfahrungen?
Ja, ich glaube, es ist schon tatsächlich, man muss, glaube ich, schon tatsächlich das früher auch gespielt haben. Ich glaube, das, oder? Obwohl man auf der Gamescom sieht man halt auch viele junge Leute, wo man sagen kann, ey, die sind eben noch nicht so alt. Das muss für die Neuland eigentlich sein, diese alte Krempel. Und ich habe mich mit einigen da mal unterhalten, weil ich einen Fernsehbeitrag darüber gemacht habe damals. Und die sagten auch, ey, wir lieben dieses alte Spielprinzip, das geht ganz schnell und manche Spiele sind auch schwer und manche und die haben halt ein ganz besonderes Flair, haben die gesagt. Ich weiß jetzt nicht, ob man das auf die Allgemeinheit münzen kann, aber es gibt auch Junge dabei, tatsächlich.
Ja, ja. Und ich finde, gerade auch bei eben so den herausragenden Retro-Spielen, Space Invaders, Pac-Man etc., die spielt mein Sohn total gerne. Und, cool. Und die hat ja auch in 0, nichts, kannte er die, ohne dass ich ihm das jetzt so richtig so aufgetischt habe. Denn es gibt ja zu diesen Spielen die popkulturellen Anspielungen, die sind ja ganz breit gestreut. Da guckst du irgendwie Futurama oder die Simpsons oder läufst einfach mal durch einen GameStop und wirst ja von Pac-Man-Merchandise erschlagen. Also das kommt sozusagen von selber, finde ich. Diese bekannten Retro-Spiele, die drängen sich auch jüngeren Generationen auf. Was ich mich nur frage, ist wirklich, wenn jemand wie der Richie Löwenstein sein Spiel, das heißt übrigens Reshooter für den Amiga rausbringt oder zum Beispiel der Thomas Nickel, ganz bekannter Kollege aus der Szene hier, Dozent und eben jetzt auch Entwickler, der entwickelt für den Game Boy eben so ein neues Jump'n'Run. Ob das wirklich, also ob sich sozusagen neue Spiele für uralte Plattformen wirklich verkaufen, das ist, glaube ich, so das Mutigste, was man machen kann. Und aber gleichzeitig eben auch der Beweis größter Leidenschaft.
Ich glaube, das ist tatsächlich eher keine Sache, um Kohle zu verdienen, sondern einfach um eine ganz gewisse Zielgruppe zu erreichen und in seinem Retro-Kosmos sich zu bewegen, oder? Da kann man doch kein Geld mit verdienen, oder?
Also da bin ich bei dir, Jockel. Also ich denke mal, du hast vielleicht, wenn du Glück hast, deine Unkosten, wenn du so, sag ich mal, die Programmierarbeit als Arbeitszeit dann zählst und so, hast du vielleicht das so ein bisschen raus, wenn du Glück hast, weil du genug Freunde hast aus der Szene, aus der Branche, die das halt cool finden und dann sagen, ach komm, die 5 €, die spendiere ich dir. Aber reich wirst du damit auf gar keinen Fall mehr. Nein, das denke ich nicht, weil das ist halt wirklich so ein Liebhaberding, was aber absolut legitim ist. Also ich finde es schön, wobei du musst natürlich auch die alte Konsole zu Hause haben. Ne? Also gut, ich hatte nie einen Amiga, deswegen habe ich ihn auch nicht mehr. Das NES, das alte, habe ich tatsächlich damals verkaufen müssen, weil es hieß so, wenn jetzt Super Nintendo, also ne, 2 Konsolen geht auf gar keinen Fall gleichzeitig, muss ich das NES verkaufen, als ich das Super NES mir zugelegt habe tatsächlich als Kind oder als Teenager. Aber klar, ich meine, wenn man noch einen Amiga hat und der funktioniert, da fällt mir ein, ich habe noch einen alten 386er bei meinen Eltern auf dem Dachboden rumstehen. Den müsste ich mal checken, ob der noch läuft, ob ich den noch ankriege. Wäre mal cool.
Ich habe tatsächlich noch meinen ersten Giga-PC. Der war von 1999. Der steht auch noch im Keller. Ich hatte ihn nie wieder angemacht. Wahrscheinlich geht der gar nicht mehr an. Aber der ist ja auch jetzt so 20 Jahre alt, so ein alter PC.
Ja. Oh. Da sind bestimmt 2 Megabyte RAM drin, oder?
Ja, wahrscheinlich. Ich weiß gar nicht. Was waren denn eure ersten Konsolen überhaupt oder eure ersten Spiele?
Also ich habe ja zu zocken angefangen tatsächlich an Spielautomaten. Wir hatten so ein Bütchen, nennt man das hier in NRW. Das war Herberts Bütchen und da war ein Frogger-Automat und ein Centipede-Automat. Kennt ihr noch Centipede?
Geil. Ja,
wo man diese Centipede kenn ich. Pilze kaputt schießen muss und dann kommt von oben so ein Wurm runter und den muss man auch erledigen und der prallt dann den Pilzen immer so ab und wird dann immer schneller. Und Phoenix natürlich haben wir gespielt und Galaga und Pac-Man. Phoenix, da haben wir immer so einen Typen gehabt, der so einen 100.000er-Punkte-Trick gehabt hat. Und da waren wir immer total fasziniert, irgendwie, wenn die ganzen Vögel, da gibt es irgendeinen Trick, wenn alle Vögel runterkommen und dann muss ich auf einmal, also völlig absurd, und dann stand da immer 100.000, bam, bam, bam. Und ja, so habe ich angefangen. Und dann bin ich, ich weiß noch, da bin ich dann immer, habe ich mir 50 Pfennig genommen von meinem Taschengeld und dann hoch zu dem Spielautomaten da reingeworfen. Dann nochmal nach Hause, nochmal 50 Pfennig. Das fand ich so geil. Oh,
geil.
Diese Centipede und boah, da habe ich so
viel. Centipede muss natürlich der Grammar-Nazi einhaken.
Ja,
Entschuldigung. Ja.
Aber Centipede, ich habe zum Beispiel bei Centipede habe ich nie verstanden, wenn du so ein Stück von dem Wurm abschießt, dann verwandelt sich das in Pilz.
Genau.
Ja.
Aber warum? Also ich meine, wenn ich doch ein Stück von einem Wurm abschieße, verwandelt sich das doch nicht in Pilz.
Alter, willst du jetzt eine logische Begründung, warum sich der Wurm zu Pilz?
Vielleicht. Ja, ich vielleicht möchte gerne. Ich habe das Handbuch zu Centipede nie gelesen, weil vielleicht steht das in dem Handbuch ja drin von Centipede, weil damals gab es ja auch noch Handbücher, die alles erklärt haben.
Ja, aber nicht.
Gibt es ja heute auch nicht mehr.
Also ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht.
Ja, sollten wir vielleicht mal eine Interviewanfrage an. War ein Atari-Ding, ne? War Atari, müssen wir mal Nolan Bush
schnell anfragen. War Atari von 1980 ein Shoot'em Up. Ja, bis zu zwei Spiele abwechselnd. Steuerung, Trackball oder ein Knopf. Oh, geil.
Ja, nee, weil das, also Centipede habe ich tatsächlich gehabt für den, oder hatte ich das, oder den Nachfolger Millipede.
Millipede.
Eins von den beiden
Millipede
hatte auf
ist
jeden
der
Fall
Vorgänger.
Entweder. Oder der Vorgänger. Eins von den beiden hatte ich oder mein Kumpel Paul Marie seinerzeit für den 2600er. Ich habe es auf jeden Fall gespielt damals auch.
Ja, also das war, und vorher, ich glaube, vorher hatte ich so zwei Kumpels, die eben diesen Atari 2600 hatten. Mhm. Mit unfassbaren, wie hießen die Cartridges, die Spiele, wie nennt man die, die da oben reinkamen?
Atari? Ja,
die Cartridges.
Ja.
Cartridges, ne? Ist das der richtige Begriff?
Ja, genau.
Und da haben wir nächtelang gespielt, weil das war so faszinierend. Und wenn man heute das Ding anschmeißt, dann denkt man so, wow, das hast du gespielt. So Pitfall gab es da, also völlig.
Pitfall ist bis heute eines meiner Lieblings-, also ich finde Pitfall fand ich damals richtig geil und bis heute. Und River Raid, das erste indizierte Spiel überhaupt, habe ich auch hier. River Raid fand ich tatsächlich richtig klasse. Aber Andreas, was war deine erste Zockerfahrung? Womit bist du eigentlich?
Ja, sehr früh, meine Eltern waren eigentlich totale Technologieverweigerer. Wir waren die Letzten, die irgendwie auf den Farbfernseher aufgerüstet haben. Aber bei Videospielen.
Nee, wir waren die Letzten.
Oder das betteln wir nochmal aus. also bei Videospielen allerdings waren sie total weit vorne. Die haben schon, ich glaube, mit meiner Geburt, ja, ich bin 73er Jahrgang, haben sie sich eine Videomaster Olympic gekauft. Das ist so eine Pong-Klon-Konsole. Also auch, ne, wie du sagst, mit Antennenbuchse einfach an Schwarz-Weiß-Fernseher dängeln und dann hast du eben da im Grunde genommen Pong in drei, vier verschiedenen Varianten. Und damit habe ich angefangen. Dann haben sie sehr früh auf irgendeiner Messe, komme ja aus Göttingen, das war, da sind wir irgendwie öfter nach Hannover auf die verschiedenen Industriemessen da gefahren. Da haben sie sich irgendwann mal von Nintendo Game & Watch Handhelds besorgt. Tatsächlich zwei oder drei sogar.
Geil.
Und zwar mindestens eine zum Klappen mit den zwei Bildschirmen, dieser Vorläufer von dem Nintendo DS. Und die haben wir dann eben auch kaputt gespielt, mein Bruder und ich, relativ schnell. Und dann war ich aber PC-Gamer, ne? Denn wir haben relativ früh einen PC gehabt, einen Commodore PC 10. Es gab keine Festplatten, es gab keine, es gab keine vernünftigen Laufwerke. Wir hatten irgendwie 5¼ Zoll Disketten mit 360 Kilobyte drauf. Ja, das Ding war ein 8086 Prozessor, 4,77 Megahertz getaktet. Das ging ab. Du. Ja, da kannst du jedes Bit einzeln begrüßen. Also ja, und dann hat man eine Herkules-Grafikkarte, die war besser als CGA, war aber monochrom. Und da haben wir dann eben so auf dem PC die ganzen Sachen natürlich alles raubkopiert. Ne? Also gekauft haben wir fast nix.
Okay, also ich hatte auf dem PC tatsächlich, gut, ich hatte aber auch erst den 386er seinerzeit, da war man ja Anfang der 90er, fing es bei mir mit PC an, also vorher kam Atari und dann NES und dann kam der erste PC und das Super NES. Der erste PC war damals der 386er, damals war ja entweder warst du Team S-Com oder Team Phobos. Da gab es ja diese beiden großen Computerketten und entweder bei S-Com, mit diesem ES-Com mit einem roten Punkt, glaube ich. Und da gab es Phobos, die hatten dann irgendwann den ersten Tower im Design von diesem italienischen Designer Pierluigi Colani, die so rund waren.
Ja.
Ja, das da kann ich mir, und du warst entweder Team Phobos oder Team S-Com. Ich war Team S-Com, 386 DX40, 4 Megabyte RAM und eine 170 Megabyte Festplatte. Beim Kauf sagte der Verkäufer, die kriegen sie niemals.
Großartig. Ja,
ja. Ich habe damals, und da gab es so ein Spielebundle, da war Fate of Atlantis, also Indiana Jones, Fate of Atlantis, History Line 14 bis 18 und Comanche, dieses Hubschrauberspiel. Das waren die drei Spiele von PC. Die hatte damals aber auch jeder meiner Kumpels. Dieses Bundle kostete 100 Mark, glaube ich. Und das hat jeder bei Escom gekauft, sich dieses Bundle seinerzeit. Das hatte wirklich jeder.
Ja, die hatte ich auch. Das sind ja großartige Spiele. Eine History Line von Blue Byte, eines der besten Strategiespiele aller Zeiten, finde ich. Dann Comanche von Nova Logic, wo ich weiß nicht, ich weiß noch über diese 3D-Welten. Ich war verblüfft, wie unfassbar echt das aussah. Ne? Unglaublich. Es war so ein bisschen Strike Commander von Origin. War auch so ein Hammerteil. Glaube, kam aber ein bisschen später. Ja, das waren noch Spiele, ja.
Ja, und du hast dich bei Comanche, hat man sich immer so ein bisschen gefühlt wie Huckleberry Hawk im Airwolf, fand ich. Und das war auch ein cooler Hubschrauber-Simulator auf jeden Fall. Mhm. Und History Line, also ganz ehrlich, bei History Line habe ich meine Grundlagen des Wissens über den Ersten Weltkrieg her tatsächlich. Weil du hast immer diese Ladebildschirme, wo dann erzählt wurde, wie die Bismarck, die Politik, die Außenpolitik von Bismarck war und dann alles zusammenbrach mit dem Mord an Franz Ferdinand in Sarajevo und so. Also da habe ich echt sehr, sehr viel gelernt als Historiker auch. Und das fand ich wirklich sehr cool gemacht. Ja, und Fate of Atlantis war einfach lustig. Also das war Indiana Jones and its
best. Wenn Sid Meier nicht gewesen wäre und Civilization 1, was ich damals wie ein Bekloppter gespielt habe, dann wüsste ich auch nicht, wer Hammurabi war, ja, oder andere Leute. Also das ist interessant. Es gab damals eine ganze Menge Spiele, die durchaus so einen gewissen Anspruch hatten, auch Wissen zu vermitteln, obwohl sie keine Lernsoftware waren, sondern einfach reine Unterhaltungsspiele, aber mit irgendwie Informationen nebenbei. Also Civilization hatte so eine echte Enzyklopädie mit integriert. Und man hatte ja auch diese Weltwunder, die man eben so bauen konnte nach und nach. Und man traf ja eben auch auf die Repräsentanten verschiedener Völker und Stämme und so. Das war schon toll. Also da hat man echt was mitgenommen, ne?
Ja, also ich habe auch Civilization 1, ich habe Civilization 2 tatsächlich damals auch viel gespielt. Und ein Spiel, das hieß Warlords 2. Könnt ihr euch an Warlords 2 auf dem PC erinnern?
Nee.
Das war auch so ein Strategieding irgendwie. Das konnte man auch zu siebt spielen. Das fand ich ziemlich cool. Und Wing Commander 2, das war ein Spiel, das ich damals, da konnte die Sonne draußen scheinen, wie sie wollte. Ich habe Wing Commander gespielt, was mir bei Kumpels, die damals gerne draußen gespielt haben, dann manchmal den Spitznamen Wing Commander einbrachte. Aber Wing Commander 2 habe ich damals halt echt geliebt. Und dann kam X-Wing. Und X-Wing ist bis heute eines der besten Spiele, die jemals geschrieben wurden.
Was fasziniert dich da so?
Bei X-Wing. Allein schon dieses Ding über die Soundblaster-Karte, diesen auf Bitmap runtergebrochenen Sound von Star Wars, das Intro. Und X-Wing war vom Fliegen her, das war halt einfach cool. Du hast diesen Flugsimulator gehabt, Energie von Antrieb auf Schilde, auf Laser umschalten, deinen Flügelmännern Befehle geben zum Angreifen oder zum Blocken und so weiter. Das war ein rundum wirklich perfektes Spiel. Das hat richtig Spaß gemacht. Für 30 Mark hast du dir extra dann die Sprachausgabe gekauft, damit die auch sprechen konnten, die Piloten und alle, und du nicht nur Texte lesen musstest. Und das, also X-Wing fand ich damals richtig geil. Dann gab es noch mit B-Wing ein Zusatzset und so und Code-Abfragen am Anfang. Und also X-Wing fand ich damals halt richtig, 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 richtig klasse. Also deshalb habe ich echt geliebt. Und ich habe mit Freunden stundenlang, wir hatten ja nichts, wir hatten ja kein Internet und Komplettlösungen, musstest du kaufen auf Zeitschriften, uns getroffen, um Monkey Island zu spielen zusammen und die Rätsel gemeinsam zu lösen. Das war noch Zeit.
Das war übrigens interessant, ne? Diese Talkie Editions mit Aufpreis, das war damals total wichtig. Ne? Entweder hast du eben die Diskettenvariante gespielt, also gerade bei den LucasArts Adventures, glaube ich, war das so. Die Billigvariante auf Disketten ohne Sprachausgabe und die Talkie-Version gab es dann auf CD-ROM teurer. Das war natürlich großes Kino. Sogar mit deutscher Sprachausgabe, ne? Die Sachen hier, Tag des Tentakels, das gab's schon damals mit kompletter deutscher Sprachausgabe auf CD-ROM.
Richtig, Tag des Tentakels. Das fand ich auch ziemlich cool. Und das erste, da sind wir wieder beim C64, das erste Maniac Mansion habe ich damals auf dem C64 bei meinem Nachbarskumpel Marc. Ich wohnte in der ersten Etage, Marc in der dritten, Marc hatte ein C64. Und bei Marc haben wir Maniac Mansion gezockt und Test Drive, glaube ich, zum Kram. Auf dem C64, Glücksrad, Entschuldigung. Winter Games, Summer Games.
Oh, das war eins meiner Favoriten, Winter Games und Summer Games. Ich war sehr gut im Bobfahren und im Skispringen.
Ja.
Und in diesem, wie heißt das nochmal, dieses Skikunstspringen, wo man Salti macht. Das war, ich fand das super, dieses Bobfahren fand ich so super. Und Biathlon. Natürlich bei Biathlon, wer beim Nachladen zu viel Zeit verliert, der hat verloren. Also man muss immer direkt, man muss ja immer den Joystick hoch und runter, das war ein Ladevorgang und dann konnte man schießen. Ne? Und viele, da bewegte sich ja immer so eine Zielscheibe. Nee, die Zielscheibe stand fest, aber das Visier, nicht Visier, wie heißt das denn?
Das Visier bewegte sich
nicht. Nicht das Visier, sondern das Fadenkreuz bewegte sich immer hoch und runter. Genau, ne? Und dann ging es zum, zum nächsten. Ne? Insgesamt musste man ja fünf Scheiben. So, und das war, der Trick war immer, man musste hoch, runter schießen und dann direkt weiter. Hoch, runter schießen, hoch, runter schießen, hoch, runter. Und dann die Amateure haben immer hoch, runter schießen, warten. Hoch, runter schießen, warten. Aber wenn man es gut drauf hatte, so wie ich, hoch runterschießen. Ihr wisst was.
Und da fällt mir noch ein Spiel ein damals. Kennt ihr Caveman Olympics?
Nee, das klingt aber gut.
War das so mit so einer Tigerhose, so ein Typ im Knochen im Haar und der musste irgendwelche lustigen.
Ja, so Höhlenmenschen-Olympiade quasi. Du musstest deine Frau an den Haaren irgendwie schleudern und solche Geschichten. Fanden wir damals lustig. Ich meine, gut, ich wohne ja direkt mit Blick aufs Neandertal. Da findet man natürlich so Caveman immer noch mal einen Tacken geiler als vielleicht der Rest. aber das haben wir damals fasziniert. Und Turrican 2 war damals auch bei meinem Kumpel Marc auf dem 64 eines der Spiele, die ich echt geliebt habe. Allein der Soundtrack und Gianna Sisters, also die Hülsbeck-Komposition seiner Zeit. Großes Tennis.
Ja, und Turrican.
Und da hatte ich einen Kumpel, der hatte.
Ja, und Turrican war ja auch ein deutsches Spiel. Ne? Das kam ja von aus dem Kölner Studio. Ich bin jetzt Factor 5, die dann kurze Zeit darauf nach Kalifornien gerufen wurden. Eine ganz interessante Geschichte. Und dann ist das gesamte Studio, ein deutsches Studio aus Köln, nach Kalifornien in Sichtweite der Skywalker Ranch gereist, weil George Lucas gerufen hatte und eben sie einige grandiose Star Wars Spiele hat machen lassen. Tolle Geschichte.
Welche?
Vor allem Rogue Squadron auf dem GameCube. Die Serie. Okay. Ganz interessant ist auch, die waren auch gleichzeitig unglaublich nah an Nintendo. Die haben nämlich sogar, ich glaube, großen Einfluss auf die Sound-Hardware vom GameCube gehabt, weil Nintendo eben relativ eng mit dem Studio und mit George Lucas zusammengearbeitet hatte. Und sich eben auch viel von diesem Spiel versprochen hatte. Der GameCube als Konsole hat sich ja leider nicht so überragend verkauft, aber diese Spiele Rogue Squadron ist der Hammer. Es ist grandios. Also habe ich so gern gespielt und ich bin noch nicht mal richtiger großer Star Wars Fan.
Okay, aber Lucasfilm Games, also wenn auf irgendeinem Spiel Lucasfilm Games damals drauf stand, wusstest du, ey, das ist super. Ja.
Habt ihr denn
die ganzen früher, Adventures und alles?
Habt ihr denn früher auf dem C64, falls ihr einen hattet, Boulder Dash gespielt?
Ja. Also beziehungsweise auf dem C64 und auf dem Amiga, bei meinem anderen Kumpel Tim, der hatte einen Amiga 500, der hatte auch Boulder Dash irgendwie und das habe ich damals auch gespielt. Ich fand Boulder Dash auch super, das hat richtig Bock gemacht.
First also wenn ich Star heute dran zurückdenke, Software hieß das früher und das war so mein, es ist eigentlich bis heute, es ist mein ungeschlagenes Lieblingsspiel. Ich finde das cool. Ich fand das so cool, dass man da mit diesen Männchen diese Diamanten einsammeln musste und ja, das war so schön. Und dieser Sound, wenn das Männchen dann die Erde aufgefressen hat. Dieses
Boulder, das mochte ich auch. Und bling, Bubble Bobble.
Bling, 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 bling. Und dann kommen die Sterne. Und dann, wie hießen denn noch mal diese komischen Schmetterlinge, die dann zu Diamanten wurden? Ach, das ist so ein schön. Manchmal tatsächlich gucke ich noch auf YouTube alte Videos davon. Es gibt so Longplays, wie Leute das gespielt haben. Uralt, aber ach Gott, man wird alt, ne?
Da gibt's so viele Spiele damals. Also Boulder Dash habe ich geliebt. Auf dem Amiga, da war der Amiga ganz groß seinerzeit, fand ich, Flipper-Simulationen. Ich glaube, Pinball Fantasies oder Pinball Dreams gab's damals auf dem Amiga. Die waren auf dem Amiga immer einen Tacken besser als auf dem PC.
Ja, das stimmt.
Das haben wir auch gespielt, wie blöd. Das war schon, ach Gott, da wird man ein bisschen nostalgisch und denkt gerne zurück an diese Zeit, als das Spiel noch anders war als heute, muss man ganz ehrlich sagen. Also es ging um Punkte. Das ist ein so ein Ding, wenn man heute auf alte Spiele blickt, es gab früher bei jedem Spiel, egal ob das ein Adventure war oder welches Genre, es gab fast immer Punkte, die du bekommen hast.
Und da kann ich mit einer tollen Anekdote einhaken. Activision hatte in dieser Zeit ein unglaublich spannendes Programm, also wirklich in den 80er Jahren, wenn man Activision-Spiele zum Beispiel eben auf dem Atari damals gespielt hat und man hatte einen wirklich herausragenden Highscore, dann konnte man, ich glaube, wenn man eine VHS-Kassette davon aufgenommen hat oder richtig analog ein Foto gemacht hat, das entwickeln musste, weil ging ja nicht anders, und eingeschickt hat, und eben der Punktestand entsprechend hoch war, dann hat man von Activision in den USA einen Aufnäher bekommen, und zwar entweder Bronze, Silber oder Gold in diesem Spiel, konnte sich den auf die Jacke nähen und war dann natürlich in seiner Hood der King. Das gab's wirklich, das ist großartig. Also im totalen analogen Zeitalter, oder im analogen digitalen Zeitalter, haben die wirklich so ein Programm gehabt und haben in Nordamerika diese Patches verschickt. Kannst du dir jetzt bei eBay für viel, viel Geld kaufen.
Wo du davon erzählt hast, von den Activision-Patches, stimmt, ich habe die schon mal, also ich hatte selber keinen, aber ich habe die schon mal gesehen. Ich weiß nicht mehr, wo und in welchem Zusammenhang, aber ich habe diese Patches schon mal in irgendeinem Magazin oder in irgendeinem, keine Ahnung, in irgendeinem Werbeflyer damals von Atari oder sonst irgendwas, habe ich diese Dinger schon mal gesehen. Ja, jetzt wo ich sie auch gerade parallel google und die Patches sehe, ja, doch, ich erinnere mich dran, dass es die gab. Ach verdammt, die hätte ich gern
von mir. Ja, stimmt, ja, gerade du. Na klar. Ja, und es gab ja auch Twin Galaxies, so ein Verein in den USA, die so ein bisschen schon in den 80ern, ich glaube sogar in den 70ern haben die angefangen, die das waren, was das Guinness-Buch der Rekorde im Grunde genommen so halt eben für Videospiele war. Die haben eben alle Rekorde erfasst, seit Urzeiten, sind immer noch eben wirklich instrumental, wenn es darum geht, wer hat denn nun den Donkey Kong-Weltrekord? Ist es Steve Wiebe oder ist es der inzwischen als Betrüger geoutete Billy Mitchell? Da haben viele Leute auch richtig viel Zeit investiert. Und da gab es richtig offizielle Stellen, ne, die solche Rekorde erfasst haben.
Der wurde doch auch verfilmt, ne? War es der Pac-Man-Krieg oder war es der Donkey Kong-Krieg? Da gab es irgendwie mal einen Film, wo hier Peter Dinklage aus Game of Thrones auch mitgespielt hat.
Ach so, ich dachte, du meinst diese bekannte Doku For a Film.
Nee, ich meine diesen Spielfilm, wo dann irgendwie in der Zukunft irgendwelche Aliens kommen, weil die diese Videokassette mit diesem Rekord gesehen haben und dann Pac-Man in Live nachspielen. Ich glaube, es war.
Ach so, ja, genau. Das ist dieses.
Ziemlich bekloppter Film, aber ich fand den lustig. Aber ich mag so alberne
Filme. Der ist ja entstanden aus diesem lustigen Kurzfilm, den ein Franzose gebastelt hat, wo, ich glaube, über Paris oder so. Nee, über New York. Auf einmal so Aliens auftauchen dann zum Beispiel diese gelben Taxen treffen und die verwandeln sich alle in so Pixel, wenn ihr den gesehen habt. Okay. Das hat damals dann, wer ist denn das hier, der schlechteste Komödiendarsteller der USA, wie heißt der? Dieser Schmierenkomödiendarsteller, der hat das aufgekauft mit seiner Produktionsfirma.
Ansichtssache.
Ja, nee, ich glaube, in dem Fall ist es.
keine Ahnung.
Ja, also der wirklich so diese schlechtesten Komödien macht. Der hat das aufgekauft und der hat das leider eben ziemlich schlecht umgesetzt. Pixels, glaube ich, heißt der einfach.
Mhm. Okay. Ja, stimmt, Pixels, genau, richtig. Stimmt, jetzt wo du es sagst, ja, richtig.
So hieß auch der Kurzfilm.
Richtig, ja. Ja, es gab ja auch noch neben Amiga und allem, es gab ja auch noch Atari-Computer tatsächlich. Ich hatte auch einen Kumpel, der hatte einen Atari, ich glaube ST hieß die.
Hatte ich auch. Damals.
Den hatte ich tatsächlich nicht, obwohl ich hatte von Atari halt Konsolen. Ich habe sogar noch, aber leider ist der defekt, den muss ich mal gucken, ob ich den irgendwie repariert kriege, einen Atari Lynx.
Oh ja, ich auch.
Den Handheld.
Den ersten oder den zweiten? Den eckigen oder den runden?
Den allerersten. Den langen allerersten.
Ja,
den runden.
Schönes Ding.
Riesig groß. Funktioniert der
noch? Ich glaube ja. Ich habe ihn ewig nicht mehr ausprobiert. Aber ich glaube ja, ich habe etwa so 4 oder 5 Spiele dafür. Und das ist auch total interessant. In der Frühzeit, also eben die Konkurrenz des ursprünglichen Game Boy, waren ja eben der Atari Lynx und Sega Game Gear. Und jeder Mensch, der das nüchtern und eben nicht als irgendwie ideologisch verbissener, verwirrter Fanboy betrachtet, muss sagen, der Game Boy von Nintendo war damals bei weitem die schlechteste Konsole, war nämlich die einzige, die nur schwarz-weiß konnte. Atari Lynx hatte einen Farbbildschirm, Sega Game Gear hatte einen Farbbildschirm, bessere Auflösung sogar auch, hatte bei weitem die besseren Spiele. Und warum hat sich der Game Boy durchgesetzt? Ich behaupte mal aus zwei Gründen. Erstens günstiger und zweitens die Batterie hat viel länger gehalten, weil die Hardware eben nicht so leistungsfähig war.
Ja, das definitiv. Also der Game Boy war technisch damals nicht State of the Art und ich glaube, der Game Boy hat auch also allein durch Tetris. Tetris war so ein Spiel irgendwie, war ja im Grunde das Candy Crush der frühen 90er und späten 80er. Das hat ja wirklich jeder Tetris gezockt. Das war ein Spiel für jung und alt. Und das war mit so ein Ding irgendwie. Der Game Boy war viel zugänglicher auch als Atari und Sega Game Gear und die Batterie spielt definitiv eine Rolle. Also ich habe den Lynx und ohne Witz, hätte mein Onkel damals nicht bei Atari gearbeitet, wäre der Lynx wahrscheinlich komplett an mir vorbeigegangen. Ja, dadurch habe ich einen Lynx mit ungefähr einem guten Dutzend Spielen und ich habe die Spiele damals auch geliebt. Also Sachen wie Chips Challenge fand ich damals super. Das California Games, die Umsetzung für den Lynx, war richtig gut gemacht. Du konntest ja mit 8 Leuten 8 Lynx miteinander verknüpfen und zu 8 Lynx spielen, wenn ich es richtig noch im Kopf habe. Und ich habe mit meinem Cousin mir damals tierische Battles geliefert in Surfen bei California Games mit 2 Spielern, weil du konntest dich, bei dem California Games warst du mit 2 Surfbrettern und du konntest dich quasi gegenseitig in die Luft schießen und konntest dann da Tricks machen. Richtig cool. Und der Lynx war wirklich auch eine also der war ja auch hell. Du konntest den ja auch im Dunkeln spielen, ging mit dem Gameboy ja ohne Zusatz
auch nicht. Stimmt.
Noch so ein Ding. Und der Lynx hatte eine Sache, wo ich denke, die hat nie wieder jemand aufgegriffen, aber den Lynx, du konntest mit einem Tastendruck den Lynx quasi auf links drehen.
Auf links.
Für Linkshänder.
Ach so.
Ja, du hattest das Steuerkreuz links am linken Daumen und rechts 4 Knöpfe, von denen aber nur 2 in Funktion waren. Und wenn du neben dem Bildschirm 2 Tasten gedrückt hast, konntest du den Lynx ja quasi auf links drehen, sodass du das Steuerkreuz rechts hattest und die Buttons links. Also es war so eine Idee für Linkshänder.
Linkshänder.
So vermute ich mal. Für Linkshänder, genau. War eine super Idee, die hat sich aber nie durchgesetzt. Aber das war tatsächlich auch fast schon eine Innovation.
Also da hat sich dann der Bildschirm um 180, also auf den Kopf gedreht und dann hat man die Konsole einfach gedreht und, ist ja interessant, weil die quasi in der X-Achse komplett gleich war.
Genau, das war wohl vom Gedanken her für Linkshänder tatsächlich konzipiert. Und es gab wirklich gute Spiele da drauf. Also ich hatte eines meiner Lieblingsspiele auf dem Lynx seiner Zeit, da gab es ein Lizenzspiel zu Bill und Ted. Die beiden Typen, die in der Telefonzelle durch die Zeit reisen. 2 Filme, der dritte ist gerade in der Mache mit Keanu Reeves und Alex Winter in den Hauptrollen. We Are Wild Stallions. Und da gab es tatsächlich ein Spiel, Bill & Ted's Excellent Adventure für den Lynx. Wo ich das ausspreche gerade, habe ich den Soundtrack im Kopf. Also das habe ich auch wirklich damals rauf und runter gespielt. Und Raiga, Gates of Zendokorn, Chips Challenge, grandios. Elektrokop. Klacks, dieses Geschicklichkeitsspiel, so Tetris-like, so ein Puzzlespiel irgendwie, das fand ich damals
ziemlich geil. Also ich habe gezockt auf dem Lynx so ein Spiel, das so ein bisschen so eine Alien-Kopie war. Man ist durch so ein Raumschiff gerannt und überall waren so Alien-ähnliche Eier, aus denen dann eben so Alien-ähnliche Wesen schlüpften. Ich glaube, es war nicht die offizielle Lizenz, aber ich habe vergessen, wie es hieß.
Nee.
Weißt du es noch?
Ich weiß, welches Spiel du meinst. Ich glaube, das hatte nämlich mein Cousin damals. Wir haben uns ja damals dann immer im Wechsel die Spiele geholt, die wir nicht.
Xenophobe. Ja, genau. Großes Ding.
Kenn ich nicht. Du hast auch irgendwelche Ausrüstungsgegenstände dann gefunden und so. Also für so ein mobiles Spiel damals war das richtig, richtig umfassend. Ja. Aber der Game Boy hat halt durch die Eingängigkeit gewonnen und einfach durch den Preis und durch die Verbreitung. Ja. Es hat ja wirklich jedes Kind in der Nachbarschaft hat den Game Boy und du hast ja dich abgesprochen, hey, welches Spiel wünschst du dir zu Weihnachten? Dann wünsche ich mir das andere, dann können wir tauschen.
Und ich hatte keinen.
Oh.
Was?
Also was? Wie bist du denn für einer? Ich hatte wirklich keinen Game Boy.
Oh Gott, das...
Aber Leute, jetzt passt mal auf. Ich hatte einen Atari ST 500 zu Hause und der hatte ja 500 Kilobyte Speicher, ne? Also Arbeitsspeicher. Ja. Und da ich ja Energieelektroniker Fachrichtung Betriebstechnik war, habe ich mir den aufgerüstet. Ich habe den also aufgeschraubt. Und habe da 4 RAM-Bausteine auf die anderen RAM-Bausteine draufgelötet. Und dann hatte ich 1 Megabyte Arbeitsspeicher.
Ach, und das hat funktioniert? Und
jetzt kommt eh.
Das System.
Das hat mich tatsächlich auch gewundert. Das ist ja geil. Ja, es gab eine Anleitung in seinem Atari-Heft. Ja, damals hatte man noch Hefte zum Blättern. Und da gab es eine Anleitung drin. Und ich habe mich tatsächlich gewundert, es ging. Und dann konnte man, dass der Atari ST, der war ja bekannt dafür, dass er gute Sounds hatte oder gute Sounds machen konnte. Dann lief da mit der Erweiterung auf 1 Megabyte, konnte man dann eine Minute wie hieß denn nochmal der Künstler? Ein Lied auf alle Fälle hören. Ich komme gleich auf den Namen. Das war so. Und jetzt seid ihr wieder dran. Übrigens, diese RAM-Bausteine, ich bin gerade bei eBay, gibt es immer noch. Die kosten 20 Euro 4 Stück mittlerweile. Und hier wird auch gerade ein Atari ST mit Netzkabel verkauft für 39,99. Das Lustige ist immer, was sich die Leute bei eBay so einfallen lassen. Hier steht, aus einer Villenauflösung. Atari 520 ST mit Netzkabel. Aus einer Villenauflösung. Also hier wird tatsächlich alte Hardware noch bei eBay gehandelt. So Adapter für 20 Euro. Schweinepreise. Mhm. Wo du denkst, ja, die Sachen gibt es ja nicht mehr, ne? Und
aber du hast es angesprochen, der Musikchip von dem Atari ST, der muss so gut gewesen sein, dass durchaus einige renommierte elektronische Gruppen damals, auch bis in die 90er, Atari ST benutzt haben. Ich war auf einem Konzert von, jetzt bin ich mir nicht mehr ganz sicher, ich glaube es war 808 State, eine großartige elektronische Gruppe aus Manchester, sehr einflussreich, kann ich sehr empfehlen, oder es war Nexus 21. Die hatten damals wirklich, ich habe die in der Brixton Academy gesehen in London, und die hatten ein oder zwei Atari ST auf der Bühne stehen, und zwar noch Mitte der 90er. Mhm. Ich wette, die werden immer
Ich meinte Robert Miles tatsächlich, da lief Robert Miles lief auf diesem Ding, da war ich total geflasht.
Robert Miles war der Typ, der Children bekannterweise gemacht hat.
Genau.
So ein bisschen so eine House-Piano-Pop-Hymne, ne?
Richtig, ja. Ich guck gerade, wo du bei eBay sprichst, ich guck gerade mal nach dem Lynx, Alter, der ist ja voll teuer. Du kriegst keinen gebrauchten Lynx für unter 150 Euro.
Cool.
Ja, und das ist echt krass. Und ich habe den Lynx 1, vor allen Dingen habe ich eine Version vom Lynx 1, die ich gar nicht finde, weil mein Steuerkreuz halt, ich habe so eine Mischung aus dem Lynx 1 und dem Lynx 2, weil mein Lynx 1 hat kein Metallgehäuse, sondern Plastikgehäuse. Und das Steuerkreuz ist halt nur das Kreuz ohne Kreis drumherum. Wahrscheinlich ist meiner super selten
und ist kaputt. Ich kenne keinen Lynx mit irgendwie Metall verbaut. Ich habe auch einen Lynx 1 und der ist komplett Plastik.
Also mein Cousin hatte den aus mit Metallgehäuse. Also da gab es dann wohl auch verschiedene Varianten.
Ja gut, aber wenn du Familie bei Atari hattest, ja, dann...
Ja, richtig. Vielleicht hat mein Onkel noch einen Lynx irgendwo rumliegen. Den muss ich mal anhauen. Nee, weil ich habe hier gerade bei eBay einen gefunden. Da sieht man auch, dass das Gehäuse aus Metall ist, weil da die Farbe abgesplittert ist.
Na guck, da muss ich gleich mal suchen.
Aber allein daran erkennst du auch, dass der... es gab von dem Lynx 1 verschiedene Versionen. Daran erkennst du auch, dass die nicht so... konsequent waren. Aber ich muss meinen Onkel mal fragen, ob der noch irgendwo an Lynx kommt, weil ich will den nochmal, ich will den wieder haben. Jetzt bin ich gerade voll heiß auf Atari Lynx. Weil ich sehe gerade 2 Lynx mit 56 Modulen und Taschen für 888 Euro.
Wow.
Gut, aber sofort kaufen Preis. Na gut, okay, der Sammler ist auch sehr gut, weil der hat alles doppelt und hat auch noch die Originalschachteln von den Spielen. Also die habe ich ja nicht mehr.
Ja, die haben bei mir auch meistens aus Platzgründen, sind die Platzgründen zum Opfer gefallen, die Verpackung.
Ja, richtig.
Tja, was übrigens, wo wir über Retro-Spiele reden, die jetzt erst erscheinen, es gibt ja auch noch eine ganz tolle Story, und zwar erscheint Ende des Monats, ja, ist doch jetzt Ende des Monats, also in den kommenden Tagen, erscheint ein Spiel, was vor 25 Jahren hätte erscheinen sollen, aber gecancelt wurde, und jetzt erscheint es im Grunde genommen in der Urfassung, weil es immer gewünscht wurde von vielen Fans. Das Spiel ursprünglich hieß Hardcore, und erscheint jetzt für PlayStation 4 und andere Plattformen. Und zwar wurde es eben immer vermisst und gewünscht, weil es nämlich von DICE ist, von Digital Illusions, ich glaube ja, schwedische Entwickler von Battlefield. Das ist damals in irgendwelchen komischen Wirren untergegangen. Es sollte Psygnosis, sollte es veröffentlichen. Und dann kam aber irgendwie, wurde Psygnosis aufgekauft und da ging das irgendwie unter in dieser Masse. Und jetzt erscheint es wirklich. Es ist auch eine tolle Geschichte, ne? Und es ist weitgehend der Originalzustand, in dem es erscheint.
Krass. Hammer.
Ja.
Ja, sowas, das sind halt so liebevolle Geschichten. Wenn allein, dass der Name Psygnosis gerade gefallen ist, so, da siehst du direkt das Logo vor dir.
Das Logo und, ja, und diese geile Schriftart, ne, diese ganz typisch 80er Jahre war, hoch, also wie so ein Cover von Yes zum Beispiel, ne? Die hatten genau so eine Schriftart, so ganz Fantasy, auch mit diesen Metallic-Effekten drauf und so, wunderschön.
Ja, eben, oder halt auch Infogrames und die ganzen Firmen der damaligen.
Kennt ihr noch Zeit. Kaiser?
Ja, klar, diese Wirtschaftssimulation.
Ja, das war auch auf dem C64, glaube ich, lief das, ne? Oh, das habe ich auch immer gespielt. Kornspeicher ist voll, Kornspeicher ist leer. Und oh, das war so. Ach, das war auch so schön. Ich weiß gar nicht mehr, wie es genau ging, aber ich muss auch mal
gucken. Ich weiß gar nicht mehr, also ich glaube, ich fand das okay damals, aber ich habe damals schon festgestellt, dass Wirtschaftssimulationen durchaus stinklangweilig sein können. Also auch Winzer war ja auch so ein Spiel, das viele fasziniert hat, auch so eine Wirtschaftssimulation für Amiga und C64, hat sich mir auch nie erschlossen, aber Kaiser, da hatte irgendwann ein Kumpel von mir auf dem PC sich das mal geholt, Kaiser, und zwar in so einer, heute würde man sagen Special Edition, da war dann so eine Box bei mit so kleinen Kaiser, ja, ich erinnere mich dran, aber das war ja dann auch so, ne, da kam ja Civilization, aber wusstet ihr eigentlich, dass, also wenn ich es richtig weiß, das ist jetzt auch gefährliches Halbwissen, aber ich hörte, dass Civilization, dass es auf einem Brettspiel basiert, also dass dieses Brettspiel von Civilization der Ursprung war, nicht das Videospiel. Also es gibt ein Civilization-Brettspiel, das hat 3 Milliarden Kleinteile und es dauert auch, glaube ich, 6 Stunden zu spielen oder so.
Das hat uns in den 80ern ja nie abgeschreckt, ne? Ich meine, wie heißt es? Axis and Allies, kennt das jemand? Ein Kriegsstrategiespiel, was auch mal locker 6-7 Stunden dauert, ne? Ach, das ist ja interessant. Hieß das denn auch Civilization, weißt du das? Ist sozusagen, Sid Meier hat das lizenziert, hat das sogar entwickelt?
Ich meine, so wäre das, also ich meine, dass es wohl beides parallel gab, aber die sich nichts getan hatten. Also das war ja ähnlich, es gab ja auch, ich guck gerade mal, ich google das mal. Also ich hab das ist jetzt, wie gesagt, Halbwissen.
Verkauf's doch einfach als Fakt.
Nee, ich bin da Journalist. So, Civilization, Wikipedia sagt, Civilization ist ein Strategiebrettspiel von Francis G. Tresham, veröffentlicht 1980 in eigenem Spieleverlag. So, und dann Sid Meier's Civilization als Unterpunkt. Ah, es gab dann auch Brettspiele von Sid Meier's Civilization, aber vielleicht hieß deswegen das Videospiel auch oder das PC-Spiel Sid Meier's Civilization, um das dann davon abzugrenzen vielleicht, ne? Aber es gab, wie gesagt, war tatsächlich ein Brettspiel. Also auch mit so verschiedenen, das Prinzip ähnlich, also auch so verschiedene Zivilisationen halt, ne? Afrikaner, Asiaten, Assyrer, Ägypter, sowas halt, ne?
Ach, spannend. Ja, und wir wollen auch noch über den lieben Robert Bannert sprechen und ein klein bisschen Werbung machen, weil der geschätzte Kollege vom Elektrospieler, der reitet nämlich auch auf der Retro-Welle. Der veröffentlicht nämlich im Juli ein Buch über das Super Nintendo, so ein Coffee-Table-Book, also richtig mit starkem Papier und schönen glossy Fotos drin, und wir haben uns vorab schon mal ein paar Seiten angucken dürfen. Das ist auch interessant, ne, dass man nicht nur sozusagen die alten Spiele eben nochmal spielen will, sondern eben sich manchmal auch, also auch so diese Coffee Table Books ganz hoch im Kurs stehen. Da gibt's ja einige Verlage, die damit ihr Geld machen.
Was genau ist ein Coffee Table Book? Ich höre diesen Begriff gerade zum ersten Mal.
Gibt es das auf Deutsch? Also, das, weißt du, ein Buch, wo im Grunde genommen Bilder eher im Vordergrund stehen und was man sich dann halt auf seinen Coffee Table im Wohnzimmer legt, nicht unbedingt nur, um es zu lesen, sondern auch, damit es gesehen wird. Ne? Ich guck mal, was ich lese. Also, ein Buch mit höherem Bildanteil, meistens großformatig und eben meistens auch sehr edel gedruckt. Gibt es bestimmt einen tollen deutschen Begriff für, kenne ich nur nicht, Entschuldigung. Genau.
Nee, stimmt, richtig. Robert hat da dieses Buch bald am Start. Und wie gesagt, da passiert ja im Print nicht nur das Buch von Robert. Es gibt ja auch Zeitschriften wie Retro Gamer und Return, die ja wirklich funktionieren, die ja nicht eingestellt wurden nach drei Ausgaben, obwohl der Printmarkt ja totgesagt wird. Da funktioniert viel. Ich glaube, das ist aber auch dann tatsächlich unsere Generation, die sowas dann halt kauft, um darin zu blättern und zu lesen und zu sagen, ach, guck mal, wie so ein altes Foto.
Ja, und es bedarf eben auch einfach dieser Evangelisten, also einfach dieser Leute, die dahinter stehen, mit eben einfach der Leidenschaft, weil auch da gilt natürlich, wie vorhin bei den Spielen, damit verdienst du vermutlich nicht viel Geld. Ne? Die Retro, dahinter steht der Enno Connors, ein ganz leidenschaftlicher Sammler. Die Return, dahinter steht der Frank Erstling, genauso leidenschaftlicher Sammler und Kenner, großartige Experten auf dem Gebiet. Und eben der Robert kennt sich da auch gut aus, hat auch hier den Thomas Nickel eben als Co-Autoren sich geholt. Und ich glaube, der Poki schreibt das Vorwort. Also der Jan Müller Michaelis, der bekannte Kollege von Daedalic aus Hamburg.
Mhm, ja. Ja, also wir hatten ja das Glück, wie gesagt, schon vorab ein bisschen in der Fahne, sagt man, glaube ich, dazu, ne, blättern zu können. Wenn man digital ein Buch vorab bekommt, sagt man dazu nicht Fahne im Rezensionswesen.
Das würde ja auch passen zum Altbier.
Ja, genau. Nee, und da ist halt, also es ist wirklich total schön gemacht und vor allen Dingen zeigt das aber auch, wie gut die Grafik eigentlich war auf dem SNES. Die war nämlich schon ziemlich klasse, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe das SNES geliebt, auch das Mini-SNES habe ich hier zu Hause stehen und ich freue mich natürlich auch, wenn man das Mini-SNES, ja, ich habe es jetzt nicht bearbeitet, man kann ja da auch sich dann Sachen draufladen, habe ich gehört, wenn man das illegal bearbeitet. Das macht man natürlich nicht, aber mir fehlen zum Beispiel bei dem SNES die Turtles-Spiele. Ich habe die Turtles-Spiele geliebt. Ja.
Apropos illegal. Bei uns gab es dann so einen C64-Heini, der hat die ganzen Spiele immer gecrackt. Und bei dem konntest du dann die ganzen Sachen kopieren. Boah, der hatte zimmerweise diese, nicht CDs, sondern die Disketten da. Ey, das war so unfassbar. Und dann hat er dann einen eigenen Code da drauf gemacht. Da gab es ja so richtige Wettbewerbe. Ja, bei den Typen, wer als erstes ein Spiel crackt und sein Ding davor setzt. Oh Mann.
Genau, richtig.
Habe ich natürlich nie angenommen. Ich habe das immer angeprangert. Ich habe gesagt, da möchte ich nichts mehr zu tun haben. Aber es war faszinierend, als bei dem da im Kinderzimmer stand mit diesen ganzen Disketten und was brauchst du? Ich habe alles. Ich habe das hier und das hier und das hier. Und sofort, wenn eins veröffentlicht war, hatten es ja alle. Mhm. Das war ja der Wahnsinn. Ja. Auf dem Schulhof wurde es ja getauscht und alle hatten es sofort.
Mhm. Ja. Ja, und dieses Cracking, habe ich mal in irgendeiner Doku was drüber gesehen, über die Raubkopierer-Szene in Anführungsstrichen irgendwie. Und das gab es ja, also die Polizei beziehungsweise die Stellen, die dafür Raubkopien und so zuständig waren, die hatten ja teilweise überhaupt keine Ahnung. Die haben ja dann... Ja,
die haben auch keine Handhabe gehabt damals, glaube ich, ne?
Nee, und die haben halt auch dann teilweise, weil sie nicht wussten, von wem das Spiel ist, dann halt die Namen der Crack-Firmen da irgendwie angegeben auf so einer Tabelle. Ich habe da mal irgendwas drüber gesehen. Ich weiß nicht mehr genau, wie die Doku hieß. Das war aber unheimlich spannend und faszinierend tatsächlich.
Ja, und vor allem auch nicht zu trennen von der Demoszene. Ne? Es gab ja eben, wie ihr sagt, richtige Cracker-Gruppen, die das auch so ein bisschen, glaube ich, sportlich aufgefasst haben, eben den Kopierschutz des einen oder anderen Spiels zu umgehen. Und die dann eben auch diese Demos gemacht haben. Und ich weiß noch, eben als früher PC-Gamer, wie ich ja gesagt habe, waren diese Demos, da ist uns die Kinnlade nach unten geklappt, als wir von der Future Crew aus Finnland Unreal gesehen haben. Das hat nichts mit der nichts mit Epic Games und dem Shooter und der Unreal Engine zu tun, aber eben eine Demo, die Unreal hieß, und die haben eben versucht, auch in Echtzeit gerendert, eben das Maximum aus der Hardware herauszuholen, und das ist denen echt gelungen, ne? Hochkreative Szene.
Ja. Klasse. Also ich habe das ist schon faszinierend, weil es ist halt die Spielkultur war ja eine völlig andere früher. Ja, also es waren halt einfach Spiele, es ging um Punkte holen, und es waren halt keine Spiele, wo du drei Wochen lang dran gespielt hast. Und du konntest sterben, sie waren schwerer.
Sie waren sperriger, ja.
Und es gab keine Ja, es gab keine Tutorials, du musstest Handbücher lesen mit teilweise sehr spannenden und lustigen, ulkigen Texten. Ja, das ist halt schon spannend. Also ich habe hier gerade, weil ich gerade vor mir habe, wo ich gerade von Handbüchern, ich habe gerade das Handbuch von mir von Metroid 2, Return of Samus für den Game Boy. Und wenn ich das denn jetzt lese, denke ich so, Alter, wie krass ist das? Im kosmischen Jahr 2000 treffen sich Vertreter vieler verschiedener Planeten zu einem Kongress der Galaktischen Föderation. Also vor 19 Jahren. Und im kosmischen Jahr 2005 entdeckte ein Forschungsraumschiff der Föderation eine unbekannte Lebensform auf dem Planeten SR-388.
Ja, die Metroids.
So viel genau, dazu. Ne? Ja, Metroid Return of Samus auf dem Game Boy, auch super Spiel. Ja,
absolut.
Ja, also generell, es gab und Handbücher und es gab halt keine Tutorials und Let's Play-Videos, nee, schon gar nicht.
Ja, nee, ja.
Eben. Richtig, also doch mit der Super 8-Kamera gefilmt hier, beim Spiel.
Hattet ihr auch diese, diese großartig kopierten Anweisungen? Oh, das ist Wahnsinn. Ich habe hier, ich finde das tatsächlich gerade zufällig. Das ist ein original handschriftliches Dokument aus den 80er Jahren von jemandem aus Göttingen, den ich aber nicht direkt kenne, sondern das wurde eben tausendmal kopiert und weitergereicht. So, und da stehen jetzt handschriftlich auf so Schul aus, in ein Schulheft geschrieben und dann fotokopiert, steht da drauf: Für Simpsons Code sind die Gesichter unten. Achtung, Turbo muss an sein. Steuerung, dann werden die Tasten erklärt. A drücken, das Bild wird dunkel. Wenn Leute so aussehen, kleine Zeichnung, draufspringen und das Teil einsammeln. Alle purpurroten Teile ansprühen, so lange, bis das Ding rot wird. Ist wunderbar. Also, ja, oder dann Tipps zu The Keys to Mormon. Wenn vor einer Tür dieser Schild hängt, kleine Zeichnung, dann kann man da schlafen. Einmal schlafen füllt 10 Lives auf. Wenn es 20 Uhr ist, kommen die Monster. Das, wenn ich jemals über Retro-Spiele schreibe, wird das der Titel des Buches. Wenn es 20 Uhr ist, kommen die Monster.
Wird kommen Monster. Ja, das finde ich auf jeden Fall sehr cool. Ja, das ist echt, das ist geil. Also das sind so die alten Dinge. Und mir fiel irgendwann vor Jahren dann auch mal wieder ein, als ich so an die Retro-Zeit dachte und so, dass ich tatsächlich schon mal Spielejournalist war, bevor ich es wirklich war. Wir haben mit Freunden mal ein Fernsehen rausgebracht. Also wir haben mal ein Magazin in einem, eine Episode gab es in der Auflage von 10 Stück, glaube ich. Ich weiß gar nicht mehr, wie wir sie nannten. Da haben wir selber Rezensionen geschrieben. Mhm. Lange her. Lange, lange her.
Schön.
Aber das war schon cool. Also, und das Zocken damals war halt, ja, es war so anders. Und man hat sich und das ist etwas, was ich sehr schade finde. Ich meine, es gibt's ja jetzt wieder und Couch-Koop ist ja wieder so ein bisschen auch in der, ja, am Wiederkommen. Aber du hast dich mit mehreren Freunden, es war immer dieses Ding, Zocken macht einsam, überhaupt nicht. Wir haben immer mit Freunden zusammen auf der Couch gesessen und uns abgewechselt beim Spielen. So, du hast gespielt, bist du tot warst und hast den Controller weitergegeben. So lief das bei uns. Ja, und wir haben Zelda gespielt und Turtles-Spiele ohne Ende. Und ach, das war schon geil. Doch, das war eine lustige Posse damals. So. Wir hatten schon
Spaß. Das sind diese Emotionen natürlich, an die man sich zurückerinnert, die, glaube ich, für unsere Generation eben Retro-Spiele so attraktiv macht. Dass wir uns eben die Spiele auch heute noch besorgen, irgendwie für aktuelle Systeme oder eben sogar für alte Systeme, um so ein klein bisschen von diesen Erinnerungen wieder aufleben zu lassen. Ne? Oder eben diese Retro-Bücher sich holt oder die Magazine abonniert.
Ich merke gerade, als ich eben das Boulder Dash Video gesehen habe, dann merke ich auch, sobald dieser Sound, ne, und das sind ja so emotionale Momente, wenn der Sound angeht und du dich mit diesem Sound, ah ja, das war ja so die Titelmelodie und dann bist du so in diesem, oh ja, genau, damals war das. Das habe ich gerade wieder gemerkt, wie das einen so elektrisiert. Das war auch das gleiche bei Ghosts and Goblins ist eins meiner Lieblingsspiele. Ja. Sackschwer und ich habe selbst als ich einen Trainer hatte, habe ich es verflucht. Es gab ja so ein Trainerspiel, wo du nicht sterben kannst. Selbst da oder mehr Leben hattest, ich weiß nicht mehr genau. Und das war so schwer, aber ich liebte dieses Spiel, weil dieses könnt ihr euch noch dran erinnern? Diese Musik, einfach wenn der Startbildschirm angeht und diese Musik dann kommt, dann weißt du so, oh geil, ich bin 30 Jahre jünger damals. Geil.
Mein Spiel?
Und du wurdest einmal getroffen und hast deine Rüstung verloren und landest in Unterbuchse rum und beim zweiten Mal warst du nur noch ein Skelett und es war sowas von sauschwer.
Ja, es war einfach sauschwer.
Ich habe es geliebt und gehasst.
Das habe ich weniger gespielt.
Von den Dark Souls-Machern.
Nein, ernsthaft? Die waren damals schon aktiv.
Echt?
From Software.
Ja, ist doch.
Ach, ja, ja. Das wusste ich nicht.
Ich meine, ja, warte, ich korrigiere das. Ich meine, das ist.
Ich dachte, das wäre von Konami gewesen.
Na gut, weil
vielleicht hat. Ich meine, das ist von From
Software. Konami das sozusagen als Publisher nur betreut und From Software war damals schon als Studio aktiv. Ja. Ach, das wusste ich nicht.
Nee, Studio Capcom. Aber ich meine, haben die nicht was damit zu tun? Okay, das schneiden wir dann raus.
Genau,
ne?
Genau. Auch dieses ganze Getippe im Hintergrund. Die Leute sollen ja nicht glauben, dass wir hier irgendwie nicht mitbekommen, dass wir dauernd googeln. Wir wissen das ja alles.
Hatte ich das nicht auf dem Startbildschirm gesehen? Bin ich denn? Ich recherchiere das mal, quatsch dir mal weiter.
Ja, find das auf jeden Fall mal raus, weil ist halt schon spannend. Ja, und es gibt halt ja, machen wir jetzt irgendwie eine Kurve. Na, egal. Also, ich weiß ja, es gab ja damals auch so unheimlich viele, ne, die Turtles-Spiele, so als Lizenzbeispiel irgendwie. Und es gab ja auch Spider-Man damals schon und ich glaube auch Captain America. Das gab's halt alles damals auch schon tatsächlich. Und ich weiß, für meinen Atari 2600 war eines meiner Lieblingsspiele Superman. Mhm. Wahrscheinlich so im Hype um die ganzen alten Superman-Filme mit Christopher Reeves seinerzeit auch publiziert worden. Aber das war schon, also... Nee, Hut ab. Also da, ich finde Nostalgie auch was Schönes, man muss es auch nicht verklären. Es gab auch viel Schrott.
Ich finde ja, eine Sache würde ich gerne noch erwähnen, und zwar den Retro-Gamer und Fan, der, glaube ich, was Leidenschaft und Engagement betrifft, einfach mal so alles in den Schatten stellt. Und das ist der großartige Sven Fössing. Der ist nicht nur begeisterter Cosplayer für alles Mögliche, ja, also der läuft als Ghostbuster oder als Bud Spencer durch die Gegend und tausend andere Sachen, sondern eben auch großartig begeisterter Retro-Gamer. Und der hat, und das habe ich jetzt gerade in der Hand, habe ich mir extra rausgesucht für euch, also euch beide und euch an den Empfangsgeräten, Defender of the Crown, das klassische Spiel von CinemaWare, hat der doch tatsächlich... relativ aktuell, erst vor ein paar Jahren, auf den ZX Spectrum gebracht. Das kennt ihr noch, ja? Also dieses Ding mit dieser Datasette.
Oh ja, ZX Spectrum kenne ich noch. Ja, na klar.
Das ist nie erschienen dafür. Der hat bei CinemaWare längere Zeit gearbeitet, hat dann eben die Leute gefragt, hier sagt mal, hättet ihr was dagegen, wenn ich das mache? Und dann hat der das tatsächlich in einem Moment auf 250 Stück limitierten Ausgabe hat er das auf Kassette gebannt, die man in einen ZX Spectrum stecken könnte und dann spielen könnte. Ich habe keinen, aber ich habe mir dieses Ding gekauft. Ja, erklärt mir warum. Einfach weil diese Leidenschaft, also ich habe sofort, als der mir erzählt hat, du, ich habe das gemacht. Ich habe den irgendwie vor ein paar Jahren bei Bethesda mal getroffen auf einem Event. Da erzählte er mir eben, er hat das gemacht. Er hat sogar welche dabei, habe ich gesagt, Sven, hier ist Geld, ich kauf's. Shut up and take my money.
Und weil der Sven auch
einfach ist erstens ein super netter Kerl, ihr kennt ihn ja auch.
Sven. Und, ja, ich habe ihn neulich am Kölner Hauptbahnhof getroffen, lustigerweise. Der war aus irgendeinem Grund in Köln. Ich war morgens auf dem Weg in Sender und am Hauptbahnhof war der Sven. Da haben wir auch kurz ein Selfie gemacht fürs Internet irgendwie. Also es ist immer ein Vergnügen, Sven zu treffen. Auch gerade, weil er die Cosplay-Geschichten bei der Gamescom mitbetreut und so. Und der ist ja wirklich ein Spitzentyp. Und ja, im Retro-Bereich ist er auch der Onkel Jo ein sehr... intensiver Typ und ich find's geil, wenn Onkel Jo bei Facebook, Onkel Jo kennen viele vielleicht von den jüngeren Zuhörern, der arbeitet für Gronkh mittlerweile oder nicht mehr, also er hat für Gronkh gearbeitet, der haut gerne bei Facebook dann so alte Cover raus von irgendwelchen Spielen, die in Japan anders aussahen als hier oder halt auch den Vergleich zwischen einem Videospielcover und einem Filmplakat, wenn da irgendwelche Ähnlichkeiten waren. Ja. Das ist sehr faszinierend. Also
das kann ich jedem nur empfehlen. Ich glaube, sein Profil ist öffentlich, man muss nicht mit ihm befreundet sein. Sucht mal bitte nach Joachim Hesse bei Facebook und guckt, ich glaube, das Album, was du ansprichst, heißt Inspirations und das pflegt er seit Jahren und da sind, ihr glaubt es nicht, aber wirklich Dutzende Beispiele drin, wo Videospielcover schamlose Kopien von Filmcovern sind. Meistens sind es irgendwelche Schwarzenegger-Filme, glaube ich, ne, oder?
Mhm. Ja, also diese Schwarzenegger-Filme, die man aber damals, die glaube ich gar nicht erst ins Kino kam, sondern direkt für VHS produziert worden sind seinerzeit. Und der City High und wie so ein Kram hieß irgendwie, das ist schon krass. Und ich hab neulich so gedacht, wo wir gerade dann bei VHS sind, ihr guckt ja vielleicht den Streamingdienst Netflix, der sagt euch ja bestimmt was. Die machen ja auch Filme. Und ich habe mir jetzt zwei oder drei Filme bei Netflix angeguckt und habe hinterher gesagt, so, boah, Netflix-Filme sind irgendwie das, was früher VHS-Filme waren. Also die Filme waren halt okay, aber die waren halt, habe ich mir gedacht, okay, also dass der nicht in Hollywood gedreht wurde, wundert mich nicht, weil das dann echt so ein bisschen flach war. So überhaupt nicht böse gemeint, ich mag Trash. Aber hier dieser Film mit Charlie Hunnam da neulich irgendwie, der bei Netflix seit ein paar Monaten draußen ist, fand ich furchtbar. Also Trash, aber halt auch ein bisschen daneben, wo die diese vier Typen spielen in Südamerika. Aber das geht ein bisschen ins Filmgenre, aber das nur, weil ich auch VHS.
Das Interessante bei VHS ist ja, wenn wir ganz kurz abschweifen, ich habe mal vor längerer Zeit einen YouTube-Link gefunden, eine ZDF-Doku war das in den 80er Jahren, die furchtbar alarmistisch, das darf ich jetzt selbstkritisch sagen, nach dieser ganzen Zeit, bin ja im ZDF, die furchtbar alarmistisch vor VHS warnt. Als Medium, das war damals, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen, das war, als das aufkam, das war wirklich ein einschneidender Moment in der Evolution, in der Technologie-Evolution, denn vorher bestimmten die Fernsehsender, wann welche Inhalte geschaut werden konnten. Auf einmal bestimmten das die Menschen zu Hause. Sie konnten Sachen aufnehmen und auch einen Film, der nur ab 22 Uhr hätte laufen dürfen, tagsüber gucken oder Sechsjährigen vorführen oder vervielfältigen und anderen geben und so. Diese Macht, die hatte man vorher nicht und das war etwas Neues und das war erstmal etwas furchtbar Bedrohliches. Da wurde dann,
wie YouTube-Videos für die CDU.
Absolut, absolut. Und das wurde natürlich dann zensiert. Das ist ja klar. 1000 Gesichter des Todes. Kennt ihr noch diese VHS illegalen
Kopien? Ja.
Eine vermeintliche Doku-Serie.
Ja. Ich habe es nie geguckt. Gab es das überhaupt?
Es gab Gesichter des Todes.
Ja.
Ich habe ihn nicht komplett gesehen. Irgendwer hatte den mal auf irgendeiner Feier dabei damals.
Ich habe ihn nie gesehen.
Dann haben wir uns den irgendwie so heimlich reingezogen. Ich habe ihn also nicht komplett gesehen. Wir haben da aber reingeguckt.
Es gibt mehrere Teile. Ich habe auch ein paar geguckt. Nein, Gott sei Dank nicht. Ich habe sie viel zu früh, viel zu viel geschaut. Und erst vor kurzem über den hoffentlich korrekten Wikipedia-Artikel erfahren, dass mindestens die Hälfte dieser Szenen, die man da sieht, also Menschen, die auf verschiedene Arten und Weisen zu Tode kommen, mindestens die Hälfte der Szenen komplett gefaked sind und gar nicht echt sind. Aber genau, sowas hat sich eben verbreitet und das war genauso eine große Bedrohung wie dann vielleicht 10 Jahre später die vermeintlichen Killerspiele. Ne? Also man nimmt immer...
Was? Die Szenen bei Gesichtern des Todes waren gefaked?
Also wie gesagt, so behauptet. Ernsthaft? Und es ist ja auch naheliegend. Ne? Also ich meine, da sind ja einige Szenen dabei, wo man dann schon so denkt.
Aber nur die Hälfte. Und die andere Hälfte ist echt?
Anscheinend, ja. Also jetzt, ich kann nicht sagen, in welchem Verhältnis echt zu Fake steht. Aber interessant, ne? VHS war auch die ganz große Bedrohung. Und wie kriegen wir jetzt vielleicht den Dreh zu Videospielen zurück? Bei VHS war es nämlich so wie beim Gameboy.
War auch Video. Ne?
Und beim VHS war es genauso wie beim Gameboy. VHS kämpfte gegen Video 2000 und gegen Betamax. Betamax war die Home-Consumer-Variante von Betacam, dem Format, was dann eben bei uns im Fernsehen für lange, lange Jahrzehnte, viele Jahre der Standard werden sollte. Aber VHS hat sich durchgesetzt im Consumer-Bereich. Warum? Weil es das billigste und das schlechteste Format war. Und da sind wir wieder beim Gameboy, weil da war es genauso.
Ja, okay, aber ich dachte auch, weil wahrscheinlich die Pornobranche auf VHS gesetzt hat.
Stimmt, das wird auch immer gesagt. Ne? Ist das so?
Ja. Ja, also die Pornobranche ist da ja ein großer Faktor. Zum Beispiel war ja auch, das ist ja auch, wir müssen gar nicht so lange zurückgehen, bei der DVD zum Beispiel. Da gab es ja auch ein Konkurrenzprodukt, war es die, es gab DVD und noch was anderes. Und die DVD setzte sich auch unter anderem durch, zum einen, weil die PlayStation 2 ein DVD-Laufwerk war, aber auch, weil die Pornoindustrie auf DVD gesetzt hat, nicht aufs andere Format. Vermutlich also auch bei VHS vielleicht ähnlich. Aber da muss ich mal einen entsprechenden Experten anfragen, der aus der Branche tatsächlich, nicht aus der Branche kommt, aber der mit der Branche viel gemacht hat. Aber das wäre auf jeden Fall spannend. Aber VHS, ich meine, gut, ich erinnere mich noch an VHS, es gab dann irgendwann eine Longplay-Funktion bei VHS, wo ihr dann aus einer 4-Stunden-Videokassette eine 8-Stunden-Kassette machen konntet. Und zwar wie? Das Band wurde einfach nur langsamer abgespielt. Das heißt, die Qualität war noch beschissener. Ja. Und das Band wurde einfach nur langsamer abgespielt. Aber so hat ein Kumpel von mir alle 3 Star-Wars-Filme auf einer VHS-Kassette.
Ja,
und Raubkopien gab es auch auf VHS. Ich weiß, dass da Menschen, deren Namen ich nicht nennen möchte, Grüße an dich, Papa, Mein Papa hatte zwei Videorekorder und wir hatten tatsächlich, ich will nicht sagen so im Illegalen, also es war, ich meine, du musstest ja in Echtzeit 1:1 überspielen, so, und hast einen 1,5-Stunden-Film. Das heißt, du konntest in 3 Stunden gerade mal 2 Kopien von einem Film anfertigen. Also man kann das nicht Massenmarkt nennen, aber es gab durchaus Filme, die noch im Kino liefen, die auf VHS existent waren bei uns zu Hause, wo man dann aber auch wirklich gesehen hat, wie einer aufsteht und durch den Film läuft, weil das mit einer Kamera abgefilmt war.
Leidenschaft. Ja,
grottig. Ja. Grottige Qualität, aber Rückkehr der Jedi-Ritter.
Und ja, noch ein kleiner Trick. Vorab. Wie hat man damals aus einer 5¼ Floppy-Diskette mit Locher. Double Density nur eine High Density gemacht? Richtig. Genau. Ach so, doch, okay. Locher. Ja.
Okay. Mit Locher?
Genau. Ja. Genau. Die Double Density genau. hatten nur
da
einen.
Da gab es auch extra, da gab es extra, so spezielle, auch beim C64, so spezielle Locher, die sie dann verkauft haben. Oder man hat es halt mit dem handelsüblichen Locher gemacht.
Ja, und du konntest ja auch VHS-Kaufkassetten hatten ja so eine Art Kopierschutz, da musstest du aber einfach nur mit einem Streifen Tesafilm das Ding überkleben.
Ja, genau.
Das ist auch bei Hörspielkassetten so gewesen, wenn das mit einem Streifen überklebt, das war dieser Kopierschutz weg, und wenn dann irgendwie eine Videothekpleite gemacht hat und du konntest dann für eine Mark irgendwie alte Kaufvideos kaufen, konntest du die einfach als Leerkassetten sozusagen benutzen.
Ja, das waren noch Zeiten.
Das war so ein
damals. Übrigens,
noch ein ganz Vater.
Ja, liebe Kinder, ihr erinnert euch da nicht dran, aber wir hatten nichts.
Wo wir jetzt über Kassetten reden, nur ein ganz kurzes Postskriptum zu Sven Fössing und seiner ZX Spectrum Neu-Retro-Auflage von Defender of the Crown.
Ja.
Sven hat vor ein paar Jahren, als er das eben angestoßen hat, das Projekt, der hat unglaublich lange suchen müssen, bis der überhaupt eine Firma fand, die solche Kassetten noch herstellen kann. Also eben sowas wie Audiokassetten oder Datasetten ist ja quasi das Gleiche. Und ich glaube, er sagte mir, es gäbe in ganz Deutschland oder sogar in ganz Europa gäbe es nur noch eine einzige Firma, die das überhaupt macht. Das war
Ja, ich habe das auch mal gehört, weil es ging irgendwie darum, weil der 3 Fragezeichen, glaube ich, jetzt auch nur noch auf CD, oder beziehungsweise gibt's die auch wieder auf Kassette, weil es auch so einen Retro-Boom gab, aber die Kassettenfabriken sind alle dicht gemacht worden, weil, ne, ich meine, ich habe noch ein Kassettenabspielgerät, ehrlich gesagt, im Auto habe ich noch nicht mal mehr CD mittlerweile.
Ach echt, du hörst Kassetten? Schön.
Ja, ich höre noch Kassetten zu Hause, also alte Hörspielsachen, ne, weil ich kann nicht einsehen, mir die alten 3 Fragezeichen oder sowas dann wieder auf nochmal zu kaufen auf CD, wenn ich sie auf Kassette schon besitze. Kommt selten vor, dass ich sie noch höre, aber manchmal tue ich das. Und auch so alte Mixtapes von mir früher, wenn ich in Nostalgie schwelgen will. Wir haben, jetzt haben wir den Bogen zu Videospielen wieder, denn wir haben meinen Kumpel Marc, der mit dem C64, dritte Etage, hatte seinen C64 an die Stereoanlage angeschlossen. Und ich habe auf Kassette den Soundtrack von Monkey Island auf Kassette überspielt. Ja, den haben wir uns auf Kassette kopiert, weil er seine Anlage da angeschlossen hatte, und dann konnte man auf Kassette aufnehmen, und ich hatte eine Kassette, da war der Soundtrack von Monkey
Island. Und die hast du auch wirklich gehört? Solid.
Die habe ich auch wirklich gehört, ja, die habe ich auch noch. Also die habe ich tatsächlich noch. Das war, Mensch, das war auch ein grandioses Spiel, warum das nie verfilmt wurde. Ah, wurde es ja.
Wurde es?
Aber es hat keiner geklagt.
Ich
finde, Fluch der Karibik ist eine ziemlich, ist sehr eng teilweise an Monkey Island dran mit manchen Dingen und Charakteren. Aber da ja Disney den Lucasfilm gekauft hat, gab es da ja dann nie irgendwelche Klagen. Aber entschuldige, der Charakter von Barbossa sieht doch, also entschuldige, der und LeChuck ist doch die gleiche Person.
Das ist mir nie so bewusst geworden, aber du hast vollkommen recht.
Ja. Guck dir das jetzt nochmal an, weil Orlando Bloom im ersten Fluch der Karibik-Film, der ist wie Guybrush Threepwood. Der ist ein bisschen trottelig, der sieht aus wie Guybrush Threepwood, der hat die Figur wie Guybrush Threepwood. Standing Gebrauchtschiffhändler gibt's nicht. Aber ansonsten sind da sehr viele Dinge dran, der hat die jetzt nicht 1:1 kopiert sind, aber wo man durchaus ahnt, dass die Macher sich nicht nur haben von dieser Bötchenfahrt.
Guck mal, dann ist es auch legitim, wenn, wie der Uncle Joe aufgedeckt hat, eben die Videospielbranche tausende Kinocover kopiert hat. Dann ist das sozusagen, sind sie wieder quitt.
Klar. Finde
ich gut. Ja.
Ja, finde ich auch. Finde ich auch, absolut.
Apropos so. Ghosts and Goblins und From Software, ist natürlich Quatsch. Ich weiß nicht, wie ich darauf jetzt gekommen bin. Es tut mir leid.
Wegen des Schwierigkeitsgrades.
Ja, vielleicht. Keine Ahnung. Ich hatte jetzt immer das Gefühl, dass es auf dem Startbildschirm steht. Auf dem Startbildschirm steht Capcom. Also völliger Quatsch. Und ich gucke gerade hier nebenbei noch
ein Speedrun von Ghosts and Goblins in einer Länge von 37 Minuten und das ist der Hammer, wie man Spiele bewältigen kann. Also ich weiß nicht, wie viel Durchläufe der vorher haben muss, damit er genau weiß, in welche Ecke er sich stellt, wo er nicht getroffen wird. Das ist doch totaler Hammer. Es ist ein geiles, ich liebe dieses Spiel und ich kann es nicht, aber ich liebe es trotzdem.
So, also ich so bin bei Ghosts and Goblins, glaube ich, nie in Level 2 gekommen,
weil es bockschwer war. Das ist so schwer. Und guck dir mal so ein Longplay an und guck mal, wie die Leute da durchrennen und das musst du in- und auswendig kennen, sonst hast du da keine Chance. Hammer.
Ja. Hammer, Hammer. Und es gab noch das Spiel North and South. Das war so mein Strategiespiel damals von wem war North and South seinerzeit? Infogrames, ich glaube Infogrames war es. Das war so eine der Bürgerkrieg in den USA, Nord-Süd-Staaten. Habe ich damals entdeckt, ungefähr zeitgleich, als ich auch die Serie Fackeln im Sturm für mich entdeckt habe. Und
die war tatsächlich das war auch ein gut.
Spiel, das ich geliebt habe.
Die habe ich gerne gesehen. Sturm.
Ja, ja. Guckst du jetzt nochmal an. Das war, also ich habe sie auf DVD tatsächlich, weil ich meiner Frau irgendwann mal sagte, ich bin Fackeln im Sturm-Fan und ich bekam irgendwann die Fackeln im Sturm-DVD.
Ich glaube, ganz schlimm ist das wahrscheinlich. Ja.
Es geht, es ist immer noch, ist ja die Geschichte der Freundschaft zwischen Ori Main und George Hazard, Nord gegen Süden, Bruder gegen Bruder, Bein weggeschossen, humpelnd, alle Generäle neben, also im Grunde neben General Lee und dem anderen General der Nordstaaten, die wichtigsten Männer in dem ganzen Bürgerkrieg eigentlich.
Patrick Swayze in der Hauptrolle, glaube ich, ne? Gott hab ihn selig.
Patrick Swayze in der Hauptrolle tatsächlich, ja. Patrick Swayze als Ori Main von der Main Farm in South Carolina und George Hazard, der Fabrikantensohn aus dem Norden. Die beiden, die Brüder werden in der West Point Academy. Ach, herrlich. Und da gab es dieses Spiel, wie gesagt, North End's House mit diesen albernen Nord- und Südstaaten, was ja so ein bisschen comicartig überzogen war. Dieses Überfall und so. Es war ein lustiges Spiel. Ich fand das cool. Ach ja.
Ach ja, liebe
Freunde. Aber wir könnten jetzt, glaube ich, noch stundenlang Games droppen, die wir cool fanden irgendwie.
Zweite Folge Retro ist schon gesichert.
Ist schon halb gemacht, richtig. Wir sollten, ich wollte noch über was Aktuelles eigentlich reden, aber wir sind jetzt schon so lange dran.
Jetzt sind wir schon so lange dran. Später. Ich muss gleich nämlich los, liebe Freunde. Sollen wir das auf den nächsten Podcast verschieben? Jetzt haben wir eine Stunde 10 Sendelänge.
Ja, richtig. Der nächste Podcast kommt bestimmt. Wir sollten aber auch dran denken, in diesem Podcast nochmal grüßen. Ja. Wir haben so viele Namen erwähnt wie Onkel Jo,
Robert,
Sven Fössing, Robert Bannert.
Richard Löwenstein. Wir
alle mal, ich werde das alles mal verlinken in den Meta. Richard Löwenstein. Ich werde das alles mal verlinken in den Metadaten dieses Podcasts.
Ja, denn ich meine,
Onkel Jo habe ich getroffen beim Podcastpreis 2018, wo wir mit Podcast ohne richtigen Namen Platz 2 geholt haben übrigens.
Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle.
Und da war er auch in einem Games-Podcast und die haben, glaube ich, gewonnen, genau.
Glückwunsch. Aber auch Glückwunsch irgendwie so ein bisschen an uns hier. Ihr habt doch neulich mir mal Zahlen rübergeschanzt, wer uns denn hier eigentlich alles hört bei Alt und Spiele. Da muss ich ja wirklich mal sagen, also ihr da draußen, also vielen herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit und euer Interesse. Ja. Als ich das gesehen habe, dachte ich so, oh scheiße, du musst dich mehr anstrengen. Naja.
Ja, das tun wir auch. Na, ihr merkt schon, wir steigern ja die Veröffentlichungsdauer, wir bringen mehr Folgen raus und das werden wir auch bald wieder tun. Bleibt uns treu, folgt uns und alles Liebe und Gute, eure Jungs von Alt und Spiele. Ja. Mein Name ist Tobi Wienke, jetzt dürft ihr euch nochmal vorstellen.
Und mein Name ist Andreas Garbe.
Aber Tobi, haben wir schon wieder kein Alt getrunken?
Nein, weil es ist, wir produzieren diesen Podcast gerade zur Mittagszeit. Oh. Und, aber ich habe schon Feierabend. Ich hatte Frühsendung, ich habe Feierabend. Ich kann jetzt ruhigen Gewissens Bier trinken.
Alles klar.
Ja,
gut, ihr Lieben, macht's gut. Tschüss. Bis bald. Auf Wiedersehen.